Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Tilman Spengler, Schriftsteller und Sinologe. Guten Tag.
Hallo.
Wie haben Sie denn das Osterfest verbracht? Sind Sie erholt jetzt hier im Studio?
Dank der freundlichen Hilfe der Deutschen Bahn habe ich lange Zeit in einem Abteil verbracht und konnte mich auf den Welttag des Buches etwa in der doppelten vorgesehenen Reisezeit konzentrieren.
Der Welttag des Buches, welcher ja heute ist, wo standen Sie auf welcher Strecke?
Irgendwo im mittleren Deutschland und erfreute mich an dem Frieden im Lande.
Frieden, sagen Sie, weil Sie wahrscheinlich die Nachrichten aus Sri Lanka trotzdem gesehen haben in diesem Moment.
Jawohl, ja.
Darüber werden wir sprechen, natürlich in dieser Stunde über den Terror in Sri Lanka, aber gleich auch über Heiko Maas und Angelina Jolie. Die beiden haben nämlich einen Gastbeitrag für die Washington Post geschrieben und wollen gemeinsam kämpfen gegen sexualisierte Gewalt in Krisengebieten. Dieses Thema hat die Bundesregierung auch zu ihrem Schwerpunkt gemacht im UN-Sicherheitsrat, wo sie ja in diesem April für einen Monat eben den Vorsitz hat. Heute debattiert in New York der UN-Sicherheitsrat über das Thema sexuelle Gewalt in Konflikten. Da fängt es schon an, Herr Spengler, sexuelle Gewalt in Konflikten oder sexualisierte Gewalt in Konflikten. Wenn man sagt sexuelle Gewalt, kann man meinen, die Frau habe dabei auch Sex. Ist ja nicht der Fall.
Oh Gott.
Ist pure Gewalt.
Das ist reine und pure Gewalt. Und da haben Sie natürlich recht, dass Sie auf die semantische Feinheit hinweisen.
Und ich weiß nicht, ob das heute auch Thema sein wird, wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist eben so, dass der Bundesaußenminister Herr Maas diese offene Debatte des Sicherheitsrats leitet, weil Deutschland seit dem 1. April erstmals seit fast 7 Jahren für einen Monat den Vorsitz hat. Er will also was tun gegen Gewalt, gegen Frauen in Krisengebieten. Dieses Thema hat die Bundesregierung jetzt gesetzt. Gut gewählt?
Naja. Wenn man es höflich sagt, und das soll jetzt nicht so zynisch rüberkommen, wie das vielleicht rüberkommen könnte, kann man sagen, das ist ein Thema, bei dem man sich hinterher nicht vor dem Vorwurf fürchten muss, dass man gescheitert sei dran. Denn dass innerhalb eines Monats Präsidentschaft, der etwas Entscheidendes gegen eine Praxis unternommen werden kann, die seit der Erfindung des Menschen oder vielleicht seit der Erfindung der ersten Keule praktiziert wurde, ist ein wenig utopisch. Aber erstens ist es wichtig, die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Zweitens ist es natürlich eines der Gremien, wo es hinkommt. Drittens klang es mir, ich habe den Artikel in der Washington Post gelesen, den mir Ihre Kollegin freundlicherweise zugeschickt hat, das klang mir alles ein bisschen doch sehr vollmundig showartig.
Showartig, meinen Sie? Mag vielleicht ja sein. Trotzdem ist es ja so, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird. Wir denken zum Beispiel an die Frauen in Bosnien während des Krieges. 25.000 muslimische Frauen systematisch vergewaltigt, nur um mal diese eine Zahl zu nennen. Und es ist auch richtig, dass Frauen, wenn es dann später um Friedensverträge geht, also nachdem so etwas passiert ist, um Friedensmissionen, dass sie dann nicht eingebunden werden in die Verhandlungen, dass auf diese Gender-Perspektive nicht hingewiesen wird. Wir hören mal Sibylle Fetzer von Media Mondiale, diesem Verein, der sich einsetzt für die Frauen in Krisengebieten.
Auf jeden Fall braucht es mehr Frauen erstmal bei Friedensverhandlungen, weil bekannt ist, dass zwischen 1990 und 2017 waren nur 2% der Mediatorinnen in Friedensverhandlungen Frauen und 8% der Verhandlungsführerinnen. Das ist viel zu wenig, weil inzwischen auch nachgewiesen ist, dass wenn Frauen an Friedensprozessen beteiligt sind an Friedensverhandlungen, dass diese Verträge viel länger halten.
Dann halten die Verträge länger, also fragt man sich schon, warum ändert sich da nichts?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher bei allem Eintreten für natürlich gendertechnische Verbesserungen oder Verbesserungen der Genderbeteiligung in solchen Prozessen der Verhandlungen. Aber ich fürchte, das Problem liegt doch etwas tiefer. Und das Problem betrifft einmal sozusagen einen anthropologischen Urkern. Das ist, wie gehen Menschen miteinander um? Warum tun sie einander Gewalt an? Warum ist der Stärkere dem Schwächeren gegenüber in dieser Form so dominant? Und was kann man in dieser Weise zunächst einmal perzipieren, also feststellen, was kann man sagen, wie hat sich da irgendetwas geändert und was ist daran zu ändern? Diese Fragen sind so ungemein komplex, denke ich mir. Man kann ja sehr vieles noch dahin zudeuten? Warum lassen Staaten es zu, dass ihre Soldaten im Ausland Verbrechen begehen, die in dem fremden Land nicht geahndet werden können, wie bei den Amerikanern? Warum brauchen die japanischen Verantwortlichen 70 Jahre, um die Rollen koreanischer Sexsklavinnen aus dem Zweiten Weltkrieg zu klären und so weiter und so weiter? Das meinte ich damit, das ist ein Rucksack. Rucksack ist eine kleine Übertreibung. Viel zu voll.
Gut, aber vielleicht muss man sich trotzdem dem Thema widmen, auch wenn der Rucksack in der Tat sehr voll ist. Und es gibt ja auch schon eine Resolution, das ist nämlich UN-Resolution 1325 mit der Überschrift Frauen, Frieden und Sicherheit. Die gibt es seit 19 Jahren, seit dem Jahr 2000. Und es gibt eben Menschen, die sagen, das, was da drin steht, hätte eigentlich längst nur umgesetzt werden müssen. Also Ihre Rede im Grunde. Es gibt es ja, wird aber nicht umgesetzt. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, wenn jetzt Heiko Maas und die Bundesregierung sich das Thema auf die Fahnen schreibt und jetzt eine neue Resolution sozusagen auf den Weg bringen will, könnte es natürlich auch sein, dass dadurch sogar Erreichtes wieder verwässert wird. Wir hören nochmal Sibylle Fetzer.
Es herrscht derzeit ja, was bekannt ist, eine Krise des Multilateralismus. Es gibt viele autokratische Regimes. Und insgesamt müssen wir weltweit ja beobachten, dass auch schon längst für sicher geglaubte Frauenrechte wieder zurückgedrängt werden. Wir sahen das ja in Deutschland jetzt auch gerade bei der Debatte um den Paragraph 219a Schwangerschaftsabbruch. Insofern haben wir ein bisschen die Sorge, dass durch eine neue Resolution in der derzeitigen Konstellation im UN-Sicherheitsrat vielleicht auch wieder was verwässert wird, was bisher schon erreicht wurde.
Ja, was halten Sie von dieser Sorge?
Ich finde, dass das, was erbärmlicherweise da im Bundestag passiert ist mit dem 219a, dass das, okay, es ist auch zu verwerfen, das ist alles, aber im Vergleich zu dem Gesamtproblem, über das wir reden, ist auch das wieder so ein ganz kleines Mosaiksteinchen nur. Wir können, das hat ja die Kollegin vorher festgestellt, das ist natürlich festzustellen, dass zunehmend in unseren Gesellschaften, je weiter sie nach rechts rücken, oder zu patrimonialen Gesellschaften zurückkommen, dass das Frauenbild immer stärker angekratzt wird, dass man, von dem man in den 70er, 80er Jahren noch denken konnte, da sei eine Bewegung im Hinblick auf mehr Verständnis zu. Das gehört aber alles ein wenig komplexer aufgearbeitet, glaube ich. Und wie gesagt, ich bin auch dafür, den Krieg zu verbieten, aber das
hilft nicht,
scheint mir nicht so eine richtige.
Gleichberechtigung hat sich jetzt Heiko Maas auf die Fahnen geschrieben, unser Außenminister, der debattieren will vor dem UN-Sicherheitsrat heute über Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten. Das geht also weit noch über Gleichberechtigung natürlich hinaus. Und um diesem Thema ein Gesicht zu geben, hat er sich gemeinsam mit der Schauspielerin Angelina Jolie in der Washington Post geäußert. Wie wichtig ist das, Tilman Spengler, Sinologe und Schriftsteller, der hier an meiner Seite ist, wie wichtig ist, dass sich bei einem solchen Thema Verbündete, zum Beispiel wie so einen Hollywood-Star, an die Seite zu stellen?
Gut, alles, was dem Thema hilft, soll dem Thema helfen. Auch die attraktive Erscheinung von Frau Jolie. Das ist sicherlich völlig widerspruchsfrei. Und das Thema kriegt dadurch vielleicht oder hoffentlich noch mehr Aufmerksamkeit, als es ohne ihr Gesicht hätte.
Ich meine, wir kennen sie ja. Sie ist ja eine sehr entscheidungsstarke Frau. Sie hat sich damals ihre Brüste abnehmen lassen, um das Brustkrebsrisiko auszuschließen. Hat sich danach gezeigt als strahlende Frau. Hat gesagt, ich bin jetzt nicht weniger weiblich. Also eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die sie da getroffen hat und die sie öffentlich gemacht hat. Insofern ja, man kennt sie. Und jetzt, wenn sie streitet für die Frauenrechte, das kann doch tatsächlich Gewicht haben.
Ja, sicherlich. Es ist nur eine Frage, werfe ich da mal ein, was die Zielgruppe ist. Ich bin in relativ vielen Kriegsgebieten gewesen in meinem Leben und ich habe auch da die Spins von vielen Soldaten gesehen und ich habe nicht irgendwie gemerkt, dass, egal ob dort das Bild von einer Filmschönheit oder das Bild von Mutter Teresa gehangen hat, die Kerle nicht später bekannt wurde, an welchen Akten und Taten sie sich beteiligt haben. Das schließt auch Fragen der Gewalt gegen Frauen ein. Also ich warne ein bisschen davor, das jetzt sozusagen als ein Hoffnungszeichen zu sehen. Das ist mir dafür, wenn ich es in aller Bescheidenheit sage, zu plakativ.
Wenn Sie von den Menschen erzählen, die Sie gesehen haben, die in ihren Spinden die Bilder von Frauen haben, was wollen Sie sagen? Das heißt, die sind eben so geeicht, dass Frauen ja als
Ja, aber
ich möchte jetzt die ganzen Worte eigentlich nicht sagen.
Nein, die kennen wir ja auch alle, die haben wir auch alle sozusagen bis zur Erschöpfung gehört und das muss man hier alles nicht wiederholen. Nein, ich rede auch nicht von allen Soldaten, selbstverständlich. Und ich denke eben, dass der Auftrag sein müsste, ein klein wenig zu differenzieren, ein klein wenig zu schauen, auf welche Gruppe blicke ich, unter welchen Umständen, wenn man real etwas zum Besseren bewerkstelligen sollte. Mhm. Ein großes Plakatchen, habt euch doch alle lieb, reicht da vielleicht nicht ganz.
Gut, das reicht bestimmt nicht. Jetzt haben Heiko Maas und Angelina Jolie aber ganz klare Forderungen beschrieben, was sie sagen, was passieren muss, wenn man gegen sexualisierte Gewalt in Kriegsgebieten vorgehen will. Zum Beispiel, die Täter sexueller Gewalt müssen zur Rechenschaft gezogen werden und die Ermittlungsmöglichkeiten für diese Straftaten müssen verbessert werden.
Ja, gut. Das hat man ja zum Teil in Den Haag schon gesehen bei den Srebrenica-Prozessen, also bei den Versuchen, das aufzuarbeiten. Das kann passieren. Das ist natürlich ganz richtig so. Also wie gesagt, da läuft man offene Wände ein. Die Frage ist, wie das aktualisiert wird. Mhm. Bringen Sie ein amerikanisches Gericht dazu, sich so zu verhalten wie in Den Haag gegenüber amerikanischen Tätern und so weiter. Das heißt, das müsste alles sehr viel mehr in etwas Kleingedruckteres gehen, mhm, um der ganzen Sache eine größere Effizienz vielleicht zu bescheren.
Heute ist ein Festtag für Sie, würde ich mal denken, oder? Welttag des Buches. Ich meine, natürlich, da freut sich doch jeder Schriftsteller.
Natürlich.
Und jetzt habe ich hier vorliegen Ihren Roman Lenins Hirn und lese mal den ersten Satz. Der Assistent soll allein gewesen sein, als er vor die Leiche seines Lehrers trat. Lenins Hirn, das ist ja schon ein älteres Buch, 1990 oder so erschienen.
Ja.
Sind Sie eigentlich einer von denen, der sich ärgert, dass die Leute nicht mehr lesen?
Ich mache gar nicht die Erfahrung, dass die Leute nicht mehr lesen.
Aha, aber es
gibt wahrscheinlich
Zeit.
Halten sich die Leute auch von mir fern, wenn sie nicht mehr lesen. Das hängt damit zusammen.
Es gibt wohl Umfragen, die besagen, dass in den letzten 19 Jahren der Buchbranche 6,4 Millionen Leser verloren gegangen sind.
Das stimmt, das kann gut sein. Das ist eine Zahl, die ich auch gehört habe. Und ich habe neulich saß ich im Flugzeug neben einem Herrn, der sich für Computerspiele und so ein Zeug interessierte. Und da hatte ich aus einer amerikanischen Zeitschrift einen Artikel, der über dieses Thema ging. Und dann habe ich das dem Sitznachbarn gegeben und gesagt, vielleicht interessiert Sie das. Und da hielt diese Zeitschrift so in den Händen wie so irgendetwas, was abfärbt oder sowas. Und sagte, so was zum Blättern habe ich seit 10 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt.
Das war ein richtig haptisches Erlebnis dann für ihn, was Sie ihm sozusagen zukommen haben lassen. Ich meine, warum aber mag das so sein? Ich meine, gut, wer jetzt auf dem Bildschirm liest, der liest auf dem Bildschirm. Aber so ein Buch, wie ich es jetzt hier in der Hand habe, aus Papier und Pappe und so, man sagt ja, auf das müsste man sich konzentrieren und man müsse auch einen langen Atem haben.
Ja.
Und vielleicht hätten das manche Menschen nicht mehr.
Für alles Gescheite muss man einen langen Atem haben. Nicht nur für Bücher, aber wenn man etwas richtig machen will, muss man sich die Zeit dafür nehmen, die es benötigt.
Mhm.
Und ein langer Atem heißt nicht, dass es eine Anstrengung sein muss. Mhm. Also ich meine, Sie müssen auch beim Unterhaltenwerden durchatmen können, längere Zeit. Und wenn das Buch gut geschrieben ist, dann wird es Ihnen ein paar andere Welten erschließen und Sie klüger oder empörter oder irgendwas machen. Und auch dafür muss geatmet werden.
Und es gibt tatsächlich auch wohl einen Trend für den langen Atem, nämlich, dass man sagt, man hätte ganz gerne ein gutes Sachbuch zum einen oder zum anderen Thema. Es gibt eine Renaissance des Sachbuches. Das sieht zumindest Felicitas von Lovenberg so, Verlegerin des Piper Verlags, mit der wir heute früh gesprochen haben.
Wir sehen tatsächlich, ob in den Vereinigten Staaten oder eben auch bei uns, ein Sachbuch, ein wachsendes Segment, also immer mehr Menschen greifen zu sehr informationsreichen, fundierten, ja, philosophischen Werken. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass unsere Zeit so viele Fragen aufwirft und wir fast alle uns von so vielen dieser Fragen zu gewissen Zeiten oder auch andauernd überfordert fühlen, dass man doch den Eindruck hat, man braucht, um auch nur einen Teil der Welt besser zu verstehen, A, gesicherte Informationen und auch Informationen, für die man sich Zeit nimmt. Da ist das Buch dann gewissermaßen ein echter Partner.
Interessanter Gedanke, oder?
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich kenne nicht viele Leute allerdings, die durch die Rätsel der Welt so umhergetrieben werden, dass sie, aber das stimmt wohl schon, aber ich glaube, es gibt noch ganz andere Zusammenhänge dabei. Die sind ganz komisch. Es gibt eine, es gibt natürlich bei uns in Deutschland natürlich einen ursächlichen Zusammenhang, möchte ich behaupten, zwischen dem, was im Fernsehen passiert und dem, was auf dem Buchmarkt passiert. Und das haben mir ein paar Buchhändler bestätigt, die ich mal darüber angesprochen habe. Wenn wir jetzt Sachbuch sagen, ja, reden wir zum Beispiel, reden wir von einem Segment ganz besonders, das sind die historischen Geschichten. Und die Leute sehen aber, kriegen medial so viel Geschichte vorbereitet oder zubereitet oder angeboten, dass sie das Ganze im Buch dann hinterher nachvollziehen können. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Technik des Erzählens bei Sachbüchern sehr viel, grandios viel besser geworden ist als vor 10, 20, 30 Jahren. So Bücher über, weiß es nicht, die heimliche Kommunikation von Bäumen mit Bienen und Schmetterlingen oder irgendwas, das hätte kein Botaniker sich zu schreiben getraut, also in den klassischen Sachbuchtagen. Dann gibt es natürlich das andere Dritte, was mir auch ein bisschen auffällt. Also ich meine, gut, und die Tierfilme bringen natürlich dann die Bewegung auch in die Botanik. Aber dann gibt es auch ein bisschen, was das da würde ich Frau Löwenberg auch recht geben. Das ist ja ganz eigenartig, dass viele Leute die Erfahrung machen, dass das, was sie zum Beispiel bei, in den Medien, bei Wikipedia oder irgend sowas angeboten kriegen, dass das zum Teil hanebüchen falsch ist.
Und so einem Buch vertraut man dann.
Also dem Buch
hier
vertraut
steht das
man
Richtige drin, das Wahre.
Davor, jawohl. Und das ist ja alles für jemanden wie ich, der Bücher schreibt, das ist ja alles sehr angenehm. Also diese...
Sie haben doch auch das Buch geschrieben, Sind Sie öfter hier, von der Kunst ein kluges Gespräch zu führen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht in der Hand gehabt, aber das ist doch auch ein Sachbuch, nehme ich an, oder? Da kriege ich ja Handlungsanweisungen, wie ich klug ein Gespräch führe.
Das ist richtig. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt, wenn Männer sich verheben, das würde ich Ihnen noch mehr empfehlen.
Warum?
Aber es erläutert der Welt der Frau die Welt des Mannes.
Aha. Na gut.
Und das ist ja nun eine Aufklärungsarbeit, die nicht genug befördert werden kann. Aber das sind so Mischformen. Ich, bei mir persönlich, ich spiele halt mit dieser absolut bescheuerten Form des How to do it. Also diese Bücher, die Anleitung sind wie ich schmerzfrei Vater werde oder solche Sachen, die eminent wichtig sind. Und ich benutze das als satirische Form, um andere Transporte drin zu befördern.
Die Anschläge in Sri Lanka waren nach ersten Erkenntnissen der Regierung als Vergeltung für den Anschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März gedacht. So ist es heute Vormittag gesagt worden. Herr Spengler, 300 Tote, mehr als 300 am Ostersonntag, fürchterlicher Terror. Sie kennen sich aus mit der Region. Wie kann das gekommen sein? Warum gerade Sri Lanka jetzt? Warum dieser Terror dort?
Ich glaube, das kann wirklich später einmal nur eine gerichtliche, penible Untersuchung klären, wie das im Einzelnen sich abgespielt hat, wer die Täter waren, mit welchen Motiven. Aber man kann und sollte natürlich schon darauf hinweisen, dass es bis vor 5, 6 Jahren ein Land gewesen ist, ein gesegnetes Land von Buddha oder allen anderen Göttern, das durch einen fürchterlichen Bürgerkrieg zerstört worden ist. Und sich gegenseitig, da sind Bluttaten wie 300 Tote, fallen da sozusagen statistisch nicht richtig größer auf. Das, was Muslime da erlebt haben durch die Anhänger von Tamilen, einer der Tamilenbewegung oder von Singalesen und so weiter, das ist ein Multiethnien, ist ein Staat, der aus vielen Ethnien, verschiedenen Ethnien und Religionsgesellschaften besteht, das versetzt uns im Nachhinein immer noch in einen großen Schrecken. Und das alles ist vor dem Hintergrund eben dieser Kulturen, die aber, und das ist wieder das zweite Paradoxon, die über Jahrhunderte sehr friedlich miteinander gelebt haben.
Also die Christen, die jetzt Anschlagsziel waren, sind in der Minderheit. Nur 7% der Menschen in Sri Lanka sind Christen, die Mehrheit sind Buddhisten. Aber die Täter sind ja eben, ist wahrscheinlich eine regionale muslimische Extremistengruppe, also Muslime.
Ja.
Warum wählen sich die muslimischen Extremisten die Christen zum Ziel?
Nun, ich glaube, da muss man auch irgendwie nach zwei verschiedenen Richtungen schauen. Das eine ist, dass es ja per se keinen Zusammenhang zwischen Muslimtum und Terrorismus gibt. Es gibt solche, die das betreiben, und es gibt solche, wie es auch bei Christen Terroristen gibt oder irgendetwas. Es ist aber so, dass zunehmend ein terroristischer Anschlag religiös motiviert wird oder gerechtfertigt wird. Und das ist natürlich ganz klar, weil dann kann man sagen, da spreche ich andere Leute an, die zu diesem selben Glauben stehen. In diesem Falle zeigt der Finger wahrscheinlich ziemlich eindeutig nach Saudi-Arabien, weil es ist eine verwandte Religionsgemeinschaft und es sind die Interessen der Saudi, der bestimmter Kreise in Saudi sind, diesen Terror ein klein wenig weiterzulegen als Funke, der die Erde insbesondere von ihnen aus gesehen nach Osten erschüttert. Ich sage das deswegen schnell, weil das, was wir gerade schrecklicherweise aus Sri Lanka gehört haben, das kann ja in Zukunft auch in einem sehr viel größeren, aber benachbarten Inselstaat, also in Indonesien, der Fall sein. Da vollziehen sich gerade ähnliche Radikalisierungen.
Also Sie sagen, der Finger zeigt eventuell nach Saudi-Arabien, aber könnte das nicht auch sein, dass in den Vorstellungen dieser Mörder, die da jetzt unterwegs waren, die Christen für den verhassten Westen stehen?
Das spielt immer eine Rolle. Das spielt immer eine Rolle und das kann man hier natürlich beim Land auch nicht ausschließen, das ja sehr lange unter kolonialer Verwaltung gestanden hat, bis 1947, das mal von den Portugiesen, mal von den Holländern beherrscht worden ist, mal versuchsweise von den Chinesen. Das heißt aber, ich glaube, nicht so richtig irgendetwas Trennscharfes, denn es müssten so viele schreckliche Dinge auf dieser Erde passieren, im Nachhinein des Kolonialismus. Dass das hier als Entschuldigung heißt, will ich gar nicht sagen, aber als Erklärungsversuch etwas zu kurz greift.
Mhm. Dann hat der Papst am Ostertag sich sehr erschüttert gezeigt in Rom. Also es ist ja wirklich das Osterfest, es ist das Fest der Freude, der Auferstehung, des Lebens. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch genau dieser Tag gewählt worden, um eben ja auch viele Menschen zu treffen, gerade an diesem Tag. Und er hat dann gebetet für alle Menschen, für alle Menschen, die von der Gewalt betroffen sind, und ob sie muslimisch sind oder christlich oder gläubig oder nicht. Und das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen, ja, wie soll ich sagen, einen sehr wichtigen Gedanken, dass man tatsächlich die Trennungen aufgibt.
Ja, und die ja nun eben auch nicht notwendig sind, wie die Geschichte gezeigt hat. Also das Zusammenleben, ich habe gerade Indonesien erwähnt, das ist die größte islamische Gesellschaft auf der Welt mit 220 Millionen Menschen. Und Ceylon eben mit Ausnahme dieser Bürgerkriegsjahre eben auch. Und es gibt ja nun genug Gegenden auf der Erde, wo das einfach nicht sein muss und wo das nicht als legitim gilt, die Religion als Auslöser für eine bestimmte Tat dann ins Feld zu führen.
Jetzt sind Sie Sinologe. Welchen Einfluss hat denn China in Sri Lanka und spielt das eine Rolle in diesem Zusammenhang?
Das hat natürlich Einfluss. Ich muss da nur historisch noch etwas dazu sagen, nur weil wir gerade beim Sachbuch waren, eben Sri Lanka, damals Ceylon noch oder wie auch immer, hat die erste chinesische Invasion im Ausland erleben müssen, die massiv gescheitert ist. Das war im 12. Jahrhundert die Suche nach dem Zahn von Buddha. Es gab eine buddhistische Reliquie, einen Zahn des heiligen Buddha, und den wollte der chinesische Hof nach Peking bringen. Und deswegen wurde das Land überfallen mit einer Flotte von 2000 Schiffen. Es hat nichts gebracht, sie haben sich verteidigt. Diesen historische Anekdote beiseite, ist es natürlich, liegt die Insel so strategisch wichtig. Das ist der ganze Handel, der dort vorbeiläuft zwischen Südostasien, Asien und Arabien und was auch immer. Also das ist welthandelspolitisch von größter Bedeutung. Sri Lanka war ein Teil, oder als es noch nicht Sri Lanka hieß, der Seidenstraße, die wieder aufgebaut werden wird oder werden soll. Und dann ist es natürlich eine Frage, wie die Bewohner von Sri Lanka, sagen wir jetzt, wenn es da Unruhen gibt, wieder mit den Muslims, wie das zurückfällt auf die chinesische Regierung, die ja ihrerseits gerade sehr große Probleme mit ihren eigenen Muslims hat.
Das wird man also jetzt in der Folge sehen können, ob das in der Form Auswirkungen hat.
Und hier würde ein zweites Gebet nicht schaden.
An diesem Tag ist ein Wort interessant und dieses Wort heißt Flugscham. Herr Spengler, kennen Sie die Flugscham?
Ich kenne sie persönlich und von Erzählungen, ja.
Ja, und wenn Sie sie persönlich kennen, in welcher Situation kommt sie auf?
Naja, sie kommt auf bei mir persönlich in bestimmten Situationen, dass ich mir wünsche, nicht in einem Zug zu stecken, sondern vielleicht doch lieber mit dem Flieger die Strecke bewältigt zu haben. Und
weil
dann überfällt mich die Flugscham.
Ah, verstehe, weil Sie das an Ostern erlebt haben, dass Sie dann im Zug saßen und nicht weiterkamen.
Ja.
Gut, das ist jetzt eine besondere Situation. Warum frage ich? Warum ist das Wort Flugscham für uns heute interessant? Weil es natürlich unter den Schülern in Deutschland eine Diskussion gibt. Die sagen, naja, wenn wir jetzt für den Klimaschutz auf die Straßen gehen, dann können wir ja nicht streiken auf der einen Seite und dann zur Abi-Reise nach Mallorca fliegen. Stimmt, ne? Es passt nicht zusammen.
Völlig richtig, ja.
Also wer für Fridays for Futures demonstriert und bei den Demos dabei ist, der müsste dann eigentlich in der Nähe zelten.
Es gab Zeiten, als das Flugzeug noch nicht erfunden wurde und noch nicht in der generellen Praxis war. Und da haben Menschen jeglichen Alters auch Möglichkeiten gefunden, sich von Ort A nach B zu bewegen, wenn sie es für nötig oder erschwingbar hielten. Und es besteht überhaupt kein Anlass daran zu zweifeln, dass man auch darauf wieder zurückkommen kann.
Ja, und kann, sollte man?
Ja. Man sollte es, wenn man das alles... Das fängt ja mit so Dingern an wie CO2-Steuern und Flugsteuern und Benzinsteuern und so weiter und so weiter. Natürlich soll man da alles in die Wege leiten, was da in die Wege zu leiten ist. Gut, es gibt irgendwie es gibt natürlich selbstverständlich Notwendigkeiten, logische Unumgänglichkeiten, aber für diesen ganzen normalen Firlefanz schon eine Abschaffung dieser ekelhaften Flughäfen wäre ein großer Schritt in zivilisatorischer Hinsicht.
Das wundert mich jetzt, dass Sie das sagen, denn Sie sind Sinologe. Das Land Ihres Herzens ist China. Sie können ja nicht jedes Mal mit dem Schiff fahren.
Nein, da gibt es die Transsibirische Eisenbahn. Mhm. Und es gibt andere Möglichkeiten, aber Sie erwischen mich natürlich hier völlig zurecht. Und deswegen habe ich einen roten Kopf, weil ich nach China mit dem Flugzeug, das heißt, das erste Mal bin ich mit dem Schiff gefahren, aber in der Zwischenzeit habe ich mich aufs Flugzeug verlassen.
Und das macht man dann eben doch mal, weil es eben sein muss. Und dann könnte man natürlich auch sagen, ich kaufe ein CO2-Zertifikat und leiste Kompensation.
Ja.
Machen Sie das?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Ich muss es auch zugeben, ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber ich fliege tatsächlich weniger. Also es färbt ab, ne? Es ist schon, man guckt seine Gewohnheiten genauer an und man ist doch bereit zu sagen, tatsächlich alles, was mit dem Zug erreichbar ist, wenn die Bahn dann fährt, was er dann meistens doch tut, ist eigentlich genauso gut wie Mallorca.
Nein, das ist schon richtig. Ich weiß nicht, warum jetzt diese bezaubernde Insel immer die Prügel abkriegen muss, aber es ist natürlich völlig richtig. Und meine Erfahrung ist aber auch, dass die Leute sozusagen nicht wie früher die Nase hochtragen, wenn sie irgendwie mit einem Accessoire einer Fluggesellschaft irgendwie über die Straße gehen und sagen, da war ich aber mit der Lufthansa oder mit Pan Am oder irgend so etwas Ähnliches. Und auch die Zahl der Leute hat ein bisschen abgenommen, die gesagt hat, die immer so sagen wie, Malaysia habe ich noch nicht gemacht oder mir fehlt noch Delhi oder sowas. Ich glaube, das gilt auch nicht mehr so richtig als Trumpfkarte in der menschlichen Konversation.
Ja, Herr Spengler, jetzt haben wir den Tag sortiert. Ein Thema haben wir nicht besprochen, nämlich die Wahlen in der Ukraine. Ist es eigentlich von Vorteil für einen Politiker, wenn er Komiker ist, oder eher ein Nachteil?
Das hängt ganz davon ab, ob er weiß, dass er ein Komiker ist. Ich meine, in diesem Falle denke ich, er weiß, dass es ein Komiker war. Herr Trump weiß nicht, dass es ein Komiker ist. Da würde ich sagen, ist es eher von Nachteil.
Aha, warum? Weil er ihn dann ernst nimmt.
Dann nimmt er ihn aus unglücklichen Gründen ernst, ja.
Tilmar Spengler, ich bin immer froh, wenn Sie mein Gast sind, weil es immer einen kleinen Schmunzler gibt, der die Sendung aufhübscht. Danke Ihnen dafür.
Das war mein Vergnügen.